Ich bete nochmal mit uns. Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, füll du meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündet. Rühre unsere Herzen an und lehre uns. Amen. Ja, ihr Lieben, ich starte heute mit einer neuen kurzen Predigtreihe und es geht dabei um unser Innerstes, um unsere Seele. Ich weiß noch nicht, wie viele Teile das werden, 3 oder 4, denke ich mal, sehen. Weißt du denn schon, was deine Seele ist? Das Interessante ist, die meisten Leute sagen, ja, ich weiß, was meine Seele ist, aber ich kann es nicht sagen. Geht's dir auch so? Du weißt, dass du eine Seele hast, aber du kannst nicht sagen, was es ist. Es fällt mir auch sehr schwer, das zu beschreiben. Das ist auch was Geheimnisvolles. Aber wir wollen unserer Seele auf die Spur kommen, denn ich glaube, das ist sehr gut und kann sehr heilsam sein. Und es wird uns auch so gesagt in Gottes Wort. Wir sollen uns um unsere Seele kümmern. Darum heißt der Titel der Predigtreihe Hüter meiner Seele. Wer ist der Hüter meiner Seele? Das bin ich, das bist du. Also du deiner Seele, nicht meiner Seele. Und wir wollen heute einsteigen, 3 grundlegende Punkte. Einmal erstmal die Frage, was ist denn die Seele? Dann zweitens, was sind denn Dinge, die die Seele kaputt machen? Wir sprechen über die Verlorenheit der Seele, über verlorene Seelen. Und drittens um die Frage, was braucht denn die Seele? Einst gab es eine Stadt, hoch oben in den Alpen, die sich entlang eines wunderschönen Flusses erstreckte. Der Fluss wurde aus Quellen gespeist, die so alt waren wie die Erde und so tief wie das Meer. Das Wasser des Flusses war so klar wie Kristall. Kinder spielten fröhlich an seinen Ufern, Schwäne und Gänse schwammen darauf. Man konnte die Steine und den Sand auf dem Grund erkennen und die Regenbogenforellen, die dort in Schwärmen waren. Hoch oben in den Bergen, den Blicken aller verborgen, lebte ein alter Mann, der Hüter des Flusses. Man hatte ihm diese Aufgabe vor so langer Zeit angetragen, dass sich niemand an eine Zeit erinnern konnte, als es ihn noch nicht gab. Er zog von einer Quelle zur nächsten und säuberte sie von Ästen, herabgefallenen Blättern und anderem Unrat, der das Wasser zu verschmutzen drohte. Doch niemand war Zeuge dessen, was er tat. Eines Tages beschloss der Stadtrat, dass man das Geld sinnvoller verwenden könnte. Ohnehin wurde der alte Mann von niemandem beaufsichtigt. Man musste schließlich Straßen instand setzen, Steuern eintreiben und andere Leistungen anbieten. Einem Mann Geld dafür zu bezahlen, dass er den Fluss sauber hielt, das war zu einem Luxus geworden, den man sich nicht mehr leisten wollte. Also legte der alte Mann seine Arbeit nieder. Hoch oben in den Bergen kümmerte sich nun niemand mehr um die Quellen. Zweige, Äste und Schlimmeres trübten das Wasser. Schlamm und Ablagerungen setzten sich im Flussbett ab und landwirtschaftliche Abfälle verwandelten Teile des Flusses in einen stinkenden Sumpf. Eine Zeit lang fiel niemandem etwas auf. Doch nach einer Weile hatte sich das Wasser verändert. Es sah trüb aus. Die Schwäne flogen davon und suchten sich eine andere Heimat. Der Fluss besaß nicht länger diesen frischen Geruch, der die spielenden Kinder angezogen hatte. Einige Bewohner der Stadt erkrankten. Jedem fiel auf, dass die strahlende Schönheit der Quellbäche, die den Fluss speisten, der Vergangenheit angehörte. Das Leben der Stadt hing vom Fluss ab und das Leben des Flusses hing vom Hüter ab. Ein weiteres Mal kam der Stadtrat zusammen. Man trieb Geld auf und stellte den alten Mann wieder ein. Er säuberte die Quellen und nach einiger Zeit war das Wasser wieder klar und rein. Die Kinder spielten an den Ufern, die Kranken erholten sich, die Schwäne kamen zurück und in der Stadt kehrte wieder Leben ein. Das Leben der Stadt hing davon ab, dass der Fluss gesund war. Dieser Fluss ist deine Seele und du bist der Hüter. Die Seele ist wie ein innerer Fluss, der alle anderen Elemente des Lebens belebt, nährt und stärkt. Wenn dieser Fluss richtig fließt, dann sind wir munter und zufrieden mit allem, was wir tun denn unsere Seele ist verwurzelt in Gott und seinem Reich. Wir leben im Einklang mit Gott, mit der Realität, dem Rest der Menschheit und der Natur. Ein schönes Bild, oder? Die Seele in mir, die Seele in dir, was ist sie? Was tut sie? Und was braucht sie? Sie ist das Innere, der Fluss, der uns lebendig hält. Die Seele ist die Mitte des Menschen. Sie bringt in uns Willen, Verstand und Körper zu einer Einheit zusammen, wenn sie gesund ist. Auf die Seele zu achten und sie zu pflegen, das ist deshalb das Beste, was wir für uns selbst tun können. Jesus sagt, was hilft es einem Menschen, wenn er auch die ganze Welt gewinnt, aber er würde Schaden nehmen an seiner Seele? Nichts. Die Seele ist das Wichtigste, was wir haben. Unser Leben. Die Seele ist auch das Einzige von uns, was bis in die Ewigkeit bleibt. Sie ist der Kern des Menschen, unsere Persönlichkeit. Und weil das so ist, ist das Wichtigste im Leben nicht das, was wir äußerlich tun, sondern es ist der Mensch, zu dem wir im Inneren werden, im Laufe unseres Lebens. Diese Person ist es, die wir mitnehmen werden in den Himmel. Sonst nichts. Das Wichtigste im Leben ist deshalb nicht, was du tust, sondern wer du wirst. Denn genau der wirst du sein, wenn du im Himmel ankommst. Du bist ein geistlicher Mensch, dazu bestimmt, in Gottes großem Universum ewig zu leben. Das ist das Wichtigste, was wir über uns wissen müssen. Und das hat mit der Seele zu tun. Das ist, wo wir die oberste Priorität setzen sollen, damit wir ein gutes Leben führen. Und unser Maßstab, woran wir uns orientieren sollen, wozu wir geschaffen wurden, ist, dass wir wissen, wir sind geschaffen, um ewig mit Gott zu leben. Und in diesem Licht sollen wir gucken, was ist das, was ich mache, wonach ich strebe, wert? Dient das meiner Beziehung mit Gott, mit Jesus? Bringt mich das näher zu ihm oder schadet es? Wenn wir also entscheiden, welche Ziele wir setzen, welche Entscheidungen wir treffen, dann ist es gut zu fragen, wie wirkt sich diese Entscheidung, dieser Weg auf meine Seele aus? Wie prägt mich das? Was für ein Mensch werde ich dadurch wahrscheinlich? Bringt mich dieser Weg vielleicht nur äußerlich voran oder ist er auch gut für mein Inneres? Weil er zum Beispiel den Frieden in meinem Leben fördert, in der Beziehung zu Gott. Oder ist ein Weg voller Stress und Rastlosigkeit? Führt er mich dazu, dass ich nur noch im Außen lebe, aber nicht mehr im Innern meiner Seele zu Hause bin? Ich glaube, wir Menschen sind oft zu oberflächlich, dass wir denken, wenn ich meine Zeit und meine Kraft in meine äußerliche Welt investiere, das heißt, dass ich ein schönes Haus habe, eine gute Karriere, einen guten Beruf habe, dann wird mein ganzes Leben gut sein. Dann wird es in Ordnung kommen. Aber in Sprüche 4, Vers 23 heißt es ganz anders. Da heißt es nämlich, mehr als alles andere behüte dein Herz, dein Innerstes, denn daraus quillt das Leben. Es ist genau anders, als wir denken. Wenn wir uns zuerst um unser Seelenleben kümmern, um das geistliche Leben, wenn die Mitte stimmt, dann kommt auch das Äußere in Ordnung, nicht umgekehrt. Wie viele Menschen hatten schon äußerlich gesehen großen Erfolg, aber haben ihre Seele darüber verloren, haben Orientierung, Mitte und Maß verloren? Wie viele Promis, die äußerlich scheinbar alles hatten, sind innerlich zugrunde gegangen? Und warum ist das so? Das ist so, weil die Welt, das Äußerliche, uns den Kopf verdrehen kann. Wer nur im Außen lebt, dessen Inneres verkümmert. Leben kommt nicht aus dem Besitz, sondern aus der Quelle des Lebens, dem Geist Gottes, der in unserem Inneren sein Zuhause nehmen will. Und dieses Leben kommt zu uns aus der Tiefe, in der Stille, im Gebet, im Hören auf Gottes Wort. Gottes Geist spricht zu unserer Seele, aber das setzt voraus, dass wir auch zu Hause sind und nicht pausenlos im Außen unterwegs. Und deswegen ist die Frage so wichtig: Wie geht's deiner Seele? Wie geht's deiner Seele? Wenn wir gefragt werden, wie geht's dir, dann antworten wir für gewöhnlich, indem wir von unserer äußeren Welt erzählen. Wir sagen, naja, so und so ist es, auf der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde. Wir erzählen von unserer äußeren Welt, aber wie geht es deiner Seele? Bist du bei all dem im Reinen mit dir selbst? Hast du Frieden mit deinen Mitmenschen und mit Gott? Was nützt es, alles zu haben, wenn das Innere nicht stimmt? Und jetzt die Frage, ihr Lieben, was ist die Seele? Im Hebräischen ist das Wort für Seele ganz anschaulich und praktisch, anders als bei uns im Deutschen. Da heißt Seele nämlich Kehle oder auch Schlund. Ja? Also dasjenige, wodurch du alles aufnimmst, was du zum Leben brauchst. Die Luft zum Atmen in die Lunge, die Speisen und Wasser für den Bauch, für den Leib. Und da merken wir, wir sind als Menschen so geschaffen, dass wir nicht selbstlaufende Systeme sind, die unabhängig sind, autonom, sondern wir sind geschaffen als Mangelwesen, die Äußeres in sich aufnehmen müssen, von woanders her, um leben zu können. Also Nahrung, Luft, Liebe von anderen Menschen, das sind Dinge, die können wir uns nicht selber geben. Ohne die verkümmern wir. Das ist die eine Seite, das ist der Mensch. Und auf der anderen Seite hören wir, dass Gott dem Menschen etwas Wichtiges gibt. Es heißt nämlich, Gott formte den Menschen und dann gab er ihm den Atem des Lebens, dass er leben kann. Den Atem. Also wir sind die Kehle, der Schlund, und Gott gibt uns Atem. Und wieder interessant, im Hebräischen ist das Wort für Atem das gleiche Wort wie für Geist. Und der Heilige Geist wird in der Bibel immer wieder auch der Hauch Gottes genannt. Der Atem Gottes. Den sendet Gott uns. Und ohne diesen Hauch kann die Seele nicht leben. So wie der Mensch nicht leben kann ohne die Luft zum Atmen, so kann die Seele nicht leben ohne die Gemeinschaft mit Gott. 1. Mose 2, Vers 7. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß den Körper. Und jetzt geht's weiter. Und er blies ihm ein den lebendigen Atem, den Geist, in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele, heißt es. In Hiob 33 heißt es, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Wenn wir uns das anschauen, merken wir, das passt wie die Faust aufs Auge, wie der Deckel auf den Topf. Gott ist der Atem und der Geist des Lebens und der Mensch wurde geschaffen als Lebewesen, das den Atem zum Leben braucht. Wir müssen einatmen, wir müssen ihn in uns aufnehmen. Ohne Geist und Atem können wir nicht. In Psalm 36 heißt es, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt, ohne Jesus, ohne die Beziehung zu ihm, können wir kein wirkliches Leben haben, denn dazu wurden wir geschaffen. Darin liegt unsere Bestimmung, unsere Berufung und nur darin werden wir Erfüllung finden. Nur er kann die Seele satt machen, die Sehnsucht nach Leben füllen. Nichts Äußeres, nichts Materielles. Also wir wurden geschaffen, den Atem Gottes, seinen Geist in unsere Seele aufzunehmen, dass er drin wohnen soll und wir durch ihn leben. Das müssen wir begreifen, denn dann kommen wir dem Leben auf die Spur setzen Sie Priorität richtig, dann atmet die Seele auf. Jetzt ist die Seele etwas Unsichtbares. Sie ist schwer zu greifen. Und mancher leugnet ihre Existenz sogar, weil wir sie nicht verorten können, weil wir nicht sagen können, da ist sie. Aber ich glaube daran, dass jeder Mensch spüren kann, dass er eine Seele hat. Jemand hat mal gesagt, das finde ich einen guten Satz, ich weiß, dass ich eine Seele habe, denn sie schmerzt. Ich weiß, dass ich eine Seele habe, denn sie schmerzt. Das ist ein untrügliches Zeichen, spätestens dann. Manchmal spüren wir die Seele erst, wenn sie schmerzt, wenn wir seelischen Kummer haben. Wenn alles rund läuft, dann fragen wir nicht weiter nach der Seele. Dann sind wir schnell im Außen. Aber wenn die Seele weint, dann können wir nicht ausweichen. Und wir kennen, das glaube ich auch, wir kennen doch alle auch Menschen, wo wir sagen würden, das ist ein seelenvoller Mensch. Oder? Ihr Lieben, was würdest du sagen? Was ist ein seelenvoller Mensch? Mit Gott gefüllt, ja? Kann man das umschreiben? Ich habe so nachgedacht und dachte, ein seelenvoller Mensch, das würde ich sagen, ist ein Mensch voller Tiefgang, wo ich Tiefe spüre, wo ich Erkenntnis spüre, wo ich Weisheit spüre, aber auch Güte. Das ist ein seelenstarker Mensch. Und ich glaube, wir alle wollen seelenstarke Menschen werden. Klar, oder? Möchtest du ein seelenloser Mensch sein? Möchtest du ein oberflächlicher Mensch sein? Will keiner. Aber wie geht das? Wie werden wir zu seelenstarken Menschen? John Ortberg sagt, finde ich auch schön, seelische Größe steht den Menschen offen, die nicht den Luxus genießen, dank ihres Aussehens und ihres körperlichen Zustands in Ekstase zu verfallen. Nochmal. Seelische Größe steht den Menschen offen, die nicht den Luxus genießen, dank ihres Aussehens und ihres körperlichen Zustands in Ekstase zu verfallen. Was heißt das? Dass also Leute, wo wir auf den ersten Blick denken, der hat ein offensichtliches Problem, ein Handicap, etwas, das ihn einschränkt. Dessen Seele hat gute Voraussetzungen, sich zu entfalten und zu wachsen. Warum? Weil Menschen, bei denen im Außen immer alles ganz leicht geht, denen immer alles in den Schoß fällt, solchen Menschen fehlt schnell etwas, nämlich Tiefgang. Wie bekommt man Tiefgang? Was steckt in diesem Wort, indem man durch Tiefes geht? Oder gegangen ist, durch Täler. Das steckt in Tiefgang. Oft sind es die beschwerlichen Wege, an denen die Seele sich abarbeiten muss, an denen sie aber auch wächst. Also wir wachsen an den Nüssen, die wir zu knacken haben, an den Steinen, die uns in den Weg gelegt werden. Und wer es immer nur leicht hat, der geht schnell in die Breite, aber nicht in die Tiefe. Und deshalb kann so manches Hindernis oder manche Einschränkung auch eine Gnade sein, eine Gnade Gottes. Tiefe erlangen wir oft in den Zeiten, wo Schmerz uns zwingt, in die Tiefe zu gehen. Und das Gleiche hören wir auch von Jesus. In 1. Petrus 4 heißt es, weil Jesus als Mensch gelitten hat, sollt ihr euch dieselbe Haltung wie er zu eigen machen. Wer nämlich körperlich leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht. Über den verlieren falsche Versuchungen die Macht. Oberflächlichkeit. Und in Jakobus 1 heißt es, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Also, ich fasse zusammen diesen ersten Punkt. Was ist die Seele? Sie ist der innerste Kern des Menschen, das Lebenszentrum, Das in uns, was uns steuert und lebendig hält, der Ort unserer großen Sehnsucht und Hunger nach Leben, das in uns, was auf der Suche nach Gott ist und das, was den Kern unserer Persönlichkeit ausmacht, was den ganzen Menschen zusammenhält, zu einer harmonischen Einheit formt, eine Einheit aus Wille, Verstand und Körper. In Momenten, wo du dich ganz friedvoll fühlst, dich im Reinen mit Gott und dir selber weißt, wo du dich angenommen weißt, wie du bist, wo dich Dankbarkeit und Zufriedenheit überkommt für das Geschenk deines Lebens, da spürst du deine Seele, da siehst du sie in Aktion. Und wo erleben wir solche Momente? Immer da, wo unser Inneres wirklich bewegt wird, wo wir Frieden finden, wo es im Innersten gut geht. Und dazu braucht es Gott, aber es braucht nicht notwendigerweise Äußerlichkeiten dazu. Ich habe das ja neulich freitags gefragt, ne? Was ist für dich ein super Tag, ein optimaler Tag, die dabei waren? Und die Antworten waren auch toll, weil keiner hat gesagt, erst dann, wenn ich im Lotto gewinne, bin ich ein glücklicher Mensch. Sondern ihr habt alle erzählt von dem, was wirklich zählt. Von euren Beziehungen, die Zufriedenheit geben. Der zweite Punkt, die verlorene Seele. Was ist eine verlorene Seele? Wenn wir so eine drastische Formulierung hören, dann denken wir vielleicht oft an Menschen, wo wir denken, oh, der ist in der Hölle. Für den ist alles aus und vorbei. Aber ich glaube, verlorene Seelen gibt es nicht nur in der Hölle, sondern viele davon laufen hier im Leben rum. Und es gibt ganz verschiedene Arten von Verlorenheit. Jesus erzählt ja das Gleichnis von dem vierfachen Ackerboden und er redet da von drei verschiedenen Verlorenheiten. Er sagt, es gibt Seelen, die unter Oberflächlichkeit leiden. Er sagt, es gibt verhärtete Seelen, die durch die Last des Lebens hart geworden sind. Es gibt niedergedrückte und überladene Seelen, die aus dem letzten Loch pfeifen. Und sogar als Christen können wir uns verirren und unsere Seele kann sich selbst verlieren. Wir können uns selbst verlieren. Das Gute ist, Gott kann uns nicht verlieren. Aber wir können uns selbst verloren gehen. Ich möchte mal zwei kleine Geschichten erzählen. Da ist Sabine, nennen wir sie Sabine. Sie sagt, ich war nie das hübsche, kluge oder begabte Mädchen, sondern gehörte einfach zur Familie dazu. Heute bin ich verheiratet, aber die Ehe macht mir keine Freude. Mein Mann liegt vor allem an seiner Arbeit. Zu Hause verhält er sich passiv. Manchmal würde ich ihn am liebsten anschreien, weil mir alles lieber wäre als sein Schweigen und seine Oberflächlichkeit. Ich habe es mal als Lehrerin versucht, doch ich war nicht besonders gut in dem Beruf. Ich habe es mal mit Schreiben versucht. Doch wenn wieder ein Manuskript vom Verlag abgelehnt wurde, schmerzte das so sehr, dass ich es nicht mehr über mich bringe, es nochmal zu versuchen. Ich arbeite in einem Beruf, der mir weder Freude macht noch mich herausfordert, und es kommt mir so vor, als sei ich lebendig begraben. Meine beiden Töchter haben damit zu kämpfen, dass sie von den Jungs nicht beachtet werden und nicht so aussehen, wie sie gern aussehen würden. Wenn ich in der Schule oder in der Gemeinde andere Eltern mit ihren Kindern sehe, die erfolgreich und glücklich wirken, denen das Leben, die Schule und der Sport leicht fallen, dann werde ich wütend. Auf sie, auf Gott und auf mich selbst. Ich bin zwar keine Alkoholikerin, aber ich freue mich auf meine drei Gläser Wein am Abend. Dann löst sich der Knoten in mir. Ich erwarte nicht, dass sich mein Leben jemals ändern wird. Sabine. Und dann ist da Steffen. In der Schule war er ein toller Fußballspieler, aber auf der Uni erlitt er eine Knieverletzung. Er hängte den Sport an den Nagel, heiratete und bekam mit seiner Frau ein Kind. Er traf nie die bewusste Entscheidung, sich von Gott loszusagen. Irgendwie kam er einfach vom Weg ab. Ihm fiel es leichter, mal ein Bier zu trinken, als an seiner Ehe zu arbeiten. Und schließlich ließ er sich scheiden. Es fiel ihm leichter, zu nörgeln und sich zu beklagen, als sich in seinem Job einzubringen. Und schließlich verlor er seine Stelle. Es fiel ihm leichter, Leuten aus dem Weg zu gehen, die ihn aufforderten, sich um seine Seele zu kümmern, Und deshalb verbrachte er seine Zeit mit Menschen, die ihn in Ruhe ließen und sich nicht in sein Leben einmischten. Heute lebt er bei seinem Sohn. Die beiden sind sich schon seit Jahren fremd. Und sie wohnen nur deshalb zusammen, weil Steffen sonst nicht wüsste, wo er bleiben soll. In seinem Zimmer schaut er sich pausenlos Pornos an, um die Zeit totzuschlagen. Gesund ist er auch nicht mehr, denn er kümmert sich nicht einmal um seinen Körper. Er wartet nur noch auf seinen Tod, und wenn er stirbt, gibt es niemanden, der um ihn trauert. Doch vor Steffens Zimmertür wartet sein Sohn darauf, dass sein Vater nur einmal ein Wort des Bedauerns oder der Zuneigung sagt. Doch davon ahnt Steffen nichts. Nur ein klein wenig Tiefe braucht der Boden, braucht die Seele, damit sie eine Chance hat. Ein kleines bisschen Stille, Einkehr, Gebet, dass die Seele wieder zu sich kommt und Gottes Stimme hört. Es gibt Hoffnung für diese Menschen, auch für uns. Und die Hoffnung ist näher, als wir meinen. Verlorene Seelen, ihr Lieben, leben und leben doch nicht wirklich. Das ist der Punkt. Warum? Weil sie sich selbst nicht mehr kennen, nicht mehr hören, nicht mehr spüren. Menschen vegetieren vor sich hin, ohne Freude, ohne Sinn und Ziel, ohne einen Zugang zu sich selbst. Es fehlt die Mitte, und wenn die Mitte fehlt, zerfällt der Mensch sozusagen in seine Einzelteile. Er läuft hierhin und dahin, je nachdem, wohin ihn gerade seine Wünsche oder sein Verstand oder sein Körper gerade zieht oder wohin die Sünde ihn lockt. Wenn der innere Kompass fehlt, eine gesunde Seele, die Wollen, Denken und Tun zur Einheit bilden, dann fallen wir auseinander. Und die Bibel nennt diesen Zustand genau so in Jakobus 1, Vers 8. Sie sagt, dann bist du die Psychos. Dann hast du zwei Seelen. Dann bist du geteilter Seele. Die Psychos, innerlich zerrissen. Das passiert, wo ungeordnete und unkontrollierte Begierden die Oberhand über einen Menschen gewinnen. Und dann spricht die Bibel auch von Verlorenheit. Verlorenheit fängt nicht in der Hölle an. Es gibt sie wie Sand am Meer. Und manchmal gehören wir auch zu den Verlorenen, wenn wir uns verlieren in den Nichtigkeiten. Von Jesus heißt es in Markus 6, dass er sagt, als er aus dem Boot stieg, da wartete eine riesige Menschenmenge auf ihn. Er hatte aber Mitleid mit ihnen, denn sie waren verirrt wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Also Jesus sieht die Menschen an, viele Menschen. Und das macht ihn sehr traurig. Er sieht die Verlorenheit. Aber Jesus hat Mitleid mit ihnen und nimmt sich ihrer an, und das will er auch für uns. Das heißt, du kannst völlig verloren sein, dich selber verloren haben, aber du musst nicht aufgeben, denn es gibt noch Hoffnung. Wenn du eine Sache tust, wenn du in deiner Verlorenheit zu Jesus gehst und ihm all das sagst, ehrlich sagst, und ihn um Vergebung, um einen neuen Anfang bittest, dann zeigt er dir den Weg zurück zu ihm und den Weg zurück zu deiner Mitte. Und ihr Lieben, ich glaube, was die Seele ohnehin sucht, die Seele von allen Menschen, das ist, einen Vater zu haben. Die Seele sucht nach einem Vater, wo sie sich anlehnen kann, wo sie Orientierung findet, ein Vorbild. Sie sucht nach Gott. Ihn müssen wir suchen, dann werden wir ihn auch finden und mit ihm uns selbst. Und das Problem ist so oft, das wissen wir nicht. Die Welt sagt uns das nicht. Die sagt uns nicht, was unsere Seele wirklich braucht. Sie sagt uns nicht, wo wir wirklich suchen sollen. Die Welt lehrt uns nicht, uns um unsere Seele zu kümmern. Sie schickt uns nicht ins Innen, sondern im Gegenteil, ins Außen. Sie schickt uns ins Oberflächliche und sagt, suche dein Glück, deine Zufriedenheit im Erfolg, in der Karriere. Dann wirst du glücklich. Werde reich, dann wirst du glücklich. Aber die, die das tun, werden doch nicht glücklich. Denn das ist viel zu oberflächlich gedacht. Viel zu oberflächlich für einen Menschen. Denn wir haben eine tiefe Seele bekommen von Gott. Und die lässt sich nicht abspeisen. Die kann nur die Ewigkeit satt machen. Die kann nur Gott sättigen. Deshalb Oberflächlichkeit und Rastlosigkeit, das sind der Fluch unserer Zeit. Immer unterwegs, immer im Außen, nie zu Hause. Aber vielleicht braucht es nur mal ein bisschen Stille, ein bisschen Ruhe und Gebet, dass die Seele wieder zu sich kommen kann. Der dritte Punkt, was braucht die Seele? Die Seele sagt, ich warte. Ich bin schüchtern, schrecklich schüchtern, sogar bei den ausgelassensten Menschen. Ich kann nur flüstern, niemals rufen. Vielleicht bemerkst du mich gar nicht. Doch hier bin ich und warte. An der Oberfläche findest du mich nicht. Wenn du genau hinschaust und lauscht, wirst du Bescheid wissen. Ich spreche durch deine Verwirrung zu dir und durch deine Sehnsucht. Durch deinen Schmerz, wenn du stammelst und sagst, du hättest es gar nicht so gemeint, war das in Wirklichkeit ich. Wenn du einen Sonnenuntergang beobachtest oder das Lachen eines Kindes hörst, wenn du einem Musikstück lauscht, bei dem es dir eiskalt den Rücken runterläuft, dann bin ich das, die deine Augen mit Tränen füllt. Wenn du süchtig bist, dann bin ich es, die gefesselt ist. Wenn die Sonne verglüht und das Universum hinwegschmilzt, werde ich noch da sein. Ich kann verletzt werden, verloren, abgewiesen oder erlöst. Ob du glücklich bist, hängt von deinen äußeren Lebensumständen weniger ab, als du denkst. Mein Gesundheitszustand dagegen kann dein Leben zum Himmel oder zur Hölle machen. Ich bin deine Seele. Ich bin hier. Schön ausgedrückt, finde ich. Ist nicht von mir. Aber das ist der Ruf der Seele. Sie will gehört werden. Sie sehnt sich nach Einheit, nach Reinheit, nach Frieden. Sie sehnt sich zurück zum Vater im Himmel, vielleicht sogar ohne das zu wissen. Die entscheidende Frage ist, hörst du auf das Rufen und Schreien deiner Seele oder ignorierst du sie? Daran hängt deine Gesundheit, daran hängt dein Frieden, daran hängt, wie du lebst. Wir sind der Hüter, du bist der Hüter deiner Seele. Die Frage ist, wohin führst und leitest du deine Seele? Zu dem, was dich nicht satt machen kann, zum Nichtigen, zum Haschen nach Wind, oder zu der Quelle des Lebens, zu Jesus. Und ich möchte schließen mit diesem wunderbaren Wort von Jesus, wo er sagt, das Höchste von allem, das wichtigste Gebot ist dies. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft, dann wirst du wieder ganz. Dann wirst du eins mit dir selber und mit Gott. Du findest deine Mitte und wirst froh. Und was das im Einzelnen heißt und wie das praktisch geht, das werden wir uns dann beim nächsten Mal anhören. Aber jetzt wollen wir in diese Stille gehen und wo wir Gott unsere Seele hinhalten und ihm sagen können, was uns auf der Seele ist. Lasst uns beten. Amen.